Einige von euch können sich noch an die Predigt vom letzten Sonntag erinnern. Wir hatten den Siegfried Seitz bei uns, der wieder gepredigt hat. Und eine Stelle ist mir im Ohr hängen geblieben, nämlich diese Leidensankündigungen, die Jesus seinen Jüngern gemacht hat. Er war 3 Jahre mit ihnen auf Wanderschaft. 3-mal hat er ihnen versucht zu erklären, was es bedeutet für ihn, dass da etwas auf ihn zukommt und natürlich auch auf sie zukommt. Und sie haben es beim ersten nicht, beim zweiten nicht, auch beim dritten Mal nicht verstanden. Sie haben nicht an Jesus Christus, den Herrn, geglaubt in der ganzen Zeit, wo sie 3 Jahre mit ihm unterwegs waren. Erst nach der Auferstehung kommen sie dann zum Glauben und manche zweifeln immer noch. Können es nicht wirklich glauben, dass Jesus der Herr ist. Und wenn wir dies heute in unserer Gemeinde erleben, dass wir Geschwister haben, Gäste haben oder Freunde haben, die auch nicht glauben können, die zweifeln, dann sollten wir Verständnis dafür haben. Denn die Jünger waren nicht besser dran. Wir haben es schwer, wir Menschen. Und die Gemeinde Jesu könnte eine tolle Sache sein, hat mal jemand gesagt, wenn sie nicht gerade aus Menschen bestehen würde. Denn, wie man so schön sagt, es menschelt halt unter uns. Und darüber handelt auch die Perikope. Die Jünger sind uns hier ein Vorbild, wo wir, glaube ich, sagen können, so viel weiter wie die Jünger sind wir eigentlich auch noch nicht gekommen. Heute am Sonntag Judika, wo es heißt, Herr, verschaffe mir Recht. Das hört sich so toll an, ja, verschaffe mir Recht. Was bedeutet das? Wo stehe ich tatsächlich? Das heißt, wir können uns mit unseren auch heute in der Gemeinde vorfindlichen menschlichen Eigenschaften allzu gut nur in dem, glaube ich, wiedererkennen, was wir gleich hören werden. Die Frage, was bringt's mir? Das ist ja eine sehr aktuelle, eine sehr moderne Frage. Was bringt es mir? Was habe ich davon? Die Sehnsucht nach Anerkennung, die in jedem Menschen drinsteckt, die hat Gott in uns hineingelegt. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ich möchte Anerkennung. Und nicht nur ich, der hier vorne predigt, sondern jeder, der hier sitzt unter uns. Wir möchten Anerkennung. Das Bestreben, ganz oben zu sein. Oben mitmachen zu wollen. Und da gibt es so manche Selbstüberschätzung, die besonders bei denen verhaftet ist, die das nicht richtig wahrnehmen. Und dann diese gewisse Reserviertheit auch vor dem, was wir heute ganz besonders gehört haben aus dem Wochenspruch, ein Spruch, dem sogenannten Dienen. Ich finde, es ist eine gute Vorbereitung für das, was wir jetzt gleich dann auch feiern wollen. Wir werden von Jesus wieder eingeladen, an seinem Tisch zu kommen. Und gerade eben haben wir es in diesem Farsi-Lied gesungen, jeder prüfe sich selbst, beziehungsweise gehört und gelesen, was da gesagt wird. Jeder prüfe sich selbst. Das Mahl ist ja so eine Art Prüfstelle, Überprüfungsstelle für uns. Wo stehe ich tatsächlich? Schauen wir also in den Text hinein, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an der rechten Seite und den anderen an der linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss?
Das können wir, erklärten sie.
Da sagte Jesus zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber rüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten das Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die, die das als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei uns ist das nicht so. Im Gegenteil, wer unter uns bzw. unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jakobus und Johannes, die zwei leiblichen Brüder im engen Jüngerkreis um Jesus herum, kommen zu ihm und versuchen, eine Bitte loszuwerden. Es ist ein Herzenswunsch von ihnen. Er kommt ihnen wirklich von Herzen, zutiefst. Sie meinen es ehrlich. Sie meinen es ernst. Und sie kommen mit großem Vertrauen zu Jesus, aber auch mit einer Haltung, wo wir vielleicht anfangen zu schmunzeln. Eine Art Naivität, kindlicher Naivität. Manche Eltern unter uns haben das auch schon erlebt, wenn die Kinder auf uns zukommen und dann eine Bitte äußern. Aber bevor sie die Bitte äußern, sagen sie zu uns: Papa, Mama, du musst mir versprechen, dass du mir erfüllst, was ich dich jetzt bitten werde. Ja? Kennen wir, glaube ich, ja? Das ist die Situation hier. So gehen die zwei jungen Männer an Jesus heran. Natürlich, für uns, wir lachen darüber, wenn unsere Kinder so auf uns zukommen. Wir wissen, das entlarvt sich ja selber, da steckt ja was dahinter, die führen ja was im Schilde. Ja? Wir schmunzeln darüber, es ist nicht korrekt, aber okay. Hier sind es schon erwachsene Leute, die das machen. Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was bringt mir das? Was bringt es mir, dass wir dir bis hierher gefolgt sind? Das ist das Motiv, was hinter dieser Frage steckt. Zahlt sich das eigentlich aus? Lohnt sich das? Es ist natürlich durchaus menschlich, so zu denken. Wir sind so veranlagt. Insofern ist es nicht unnatürlich, wenn unsere Gesellschaft so denkt und wir selber auch. Wir brauchen Wertschätzung, wir brauchen Anerkennung und irgendwo wollen wir das sehen. Nun ist der Wunsch dieser beiden nicht gerade bescheiden. Sie wollen die Ehrenplätze einnehmen, wenn Jesus wiederkommt, sein Königreich aufrichtet und Gericht nicht nur über Israel, das wäre schon groß genug, sondern Gericht über die ganze Welt hält. Und die Plätze links und rechts von König, das sind in Israel die Ehrenplätze schlechthin. Hier sitzen die, so hat man früher gesagt, die Honoritäten, die Früher waren es mehr Männer, manchmal sind es auch Frauen heutzutage, die Autoritäten, die was zu sagen haben, die Einfluss haben, die Macht haben, die Geld haben, die Beziehung haben. Die sitzen da, die den König per Du kennen. Solche Wünsche gehören wohl zu uns Menschen, dass wir durchaus ganz vorne sein wollen, ganz oben sein wollen. Martin Luther King, der Baptistenpastor, weltbekannt aus Amerika, der hat einmal gesagt, das nenne ich das Tambourmajor, den Tambourmajor-Instinkt. Kennt ihr den Tambourmajor? Das ist dieser Mann, der meistens etwas bunt gekleidet ist und einen großen Taktstock schwingt und einer Blaskapelle vorweggeht. Ja, der Tambourmajor, der als erster geht und sagt, wo es lang geht. Der Tambourmajor-Instinkt in uns, sagt Martin Luther King. Wir wollen gerne diesen Taktstock schwingen, wo alle im Takt hintereinander spielen müssen. Die Antwort Jesu, als er nun weiß, was sie wirklich wollen, lautet: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ihr habt gar keine Vorstellung davon, worum es hier eigentlich geht. Und er stellt ihnen eine Gegenfrage: Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Zwei Bilder: der Kelch und die Taufe als Bild, was Jesus benutzt. Und von diesem Kelch spricht Jesus ja jetzt auch in dieser Zeit, in dieser Passionszeit, in der wir uns befinden, wo wir jetzt auf Ostern zugehen, wo es dann an Gründonnerstag in die Situation hineingeht. Er hat das Mahl mit seinen Jüngern gefeiert und geht in den Garten Gethsemane. Er sagt dem ersten Trupp: Bleibt hier, betet. Kommt mit, er nimmt den engeren Kern mit und sagt zu Johannes und Jakobus, die sind ja auch dabei, und Simon: Ihr betet jetzt hier, ich gehe noch ein paar Schritte weiter und bete auch. Und dann dieses inbrünstige Gebet Jesu: Aber, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Im Alten Testament ist dieser Kelch bekannt, um den es hier geht. Es ist der Gerichtskelch, es ist der Gerichtsbecher. Wer den trinkt, hat nicht mehr lange zu leben. Der wird gerichtet. Und Israel wusste, dieser Kelch ist für Israel bestimmt. Israel, wegen seines Abfalls von Gott, sollte diesen Zornesbecher bis zur Neige austrinken. Hören wir zum Beispiel im Psalm 75, Vers 9. Und für Jesus ist es sein Leidenskelch. Er trägt durch seinen Tod am Kreuz das Gericht, das uns Sünder treffen müsste. Neben diesem Bild des Bechers nimmt er aber auch das Bild der Taufe auf. Das Alte Testament redet von der Bedrohung des Lebens durch das Untertauchen in den Fluten. Wenn der Tsunami kommt und keiner sich mehr retten kann, sind wir zum Tod verurteilt. Das ist das Bild, was die Israeliten vor Augen haben. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich, Psalm 42. Diesen Vorgang nennt Jesus eine Taufe. Und er bezieht sie nicht auf die Jordan-Taufe des Johannes des Täufers, sondern er bezieht sie auf das, worauf er jetzt gerade zugeht, auf das Kreuz und den Tod und die Auferstehung. Das ist seine Taufe, nicht das mit dem Wasser. Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist, O-Ton Jesus. Wir haben diese Stelle nur einmal in den Evangelien, im Lukas-Evangelium. Das ist meine Taufe. Ich wünschte, sie wäre schon längst hinter mir. Und die Antwort der beiden ist so eindeutig wie entlarvend. Sie hätten eigentlich bei Barack Obama, als er angefangen hat als Präsident, ganz toll mitmachen können. Denn ihre Antwort ist, yes, we can. Wir können das. Wir sind in der Lage dazu, natürlich. Und sie offenbaren es, dass sie nichts verstehen von dem, worum es hier geht. Jesus hat versucht, es ihnen deutlich zu machen. Aber sie werden Jesus ins Martyrium als Blutzeugen folgen. Das sagt Jesus ihnen auf den Kopf zu. Von Jakobus wissen wir es. Noch in der Apostelgeschichte wird erzählt, dass er enthauptet wird. Bei Johannes wissen wir es nicht, wie es am Ende mit ihm ausging, ob er auch den Märtyrertod fand. Jesus sagt es ihnen hier auf den Kopf zu. Ja, das wird euch auch passieren. Der Becher wird derselbe sein, die Taufe wird dieselbe sein, die ich erfahre. Aber für das Heil der Menschen sterben, das können sie nicht. Das ist allein Jesu Mission. Dafür ist er auf diese Erde gekommen. Und Ehrenplätze verteilen, das ist auch nicht sein Job. Das ist Gottes Sache. Das ist wahrscheinlich der Vorteil, wenn man eine Dreieinigkeit ist. Eins und doch irgendwie drei, dass Jesus das seinem Vater zuschieben kann. Das ist nicht mein Ding. Darüber entscheide ich gar nichts. Ja. In der weiteren Folge können wir jetzt entscheiden, wie wir die nächsten Sätze bewerten werden. Geht es jetzt weiter bei Jesus mit einem Lehrgespräch? Er ruft alle Jünger zusammen. Sie haben gehört, was diese beiden versucht haben voranzutreiben. Das ist nicht schön, wenn man den Eindruck gehabt hat, wir zwölf, wir gehören zusammen. Wir sind ein Team, wir sind füreinander da. Keiner steht höher, keiner tiefer, wir sind miteinander unterwegs. Und dann kommen so zwei und meinen, sie sind die, die den Tamborstock schwingen. Ist es ein Lehrgespräch, das Jesus jetzt mit den Jüngern beginnt? Es geht um ein ganz wichtiges Prinzip im Reich Gottes. Und es ist ein ganz wichtiges Prinzip für die Gemeinde Jesu, die ja dann stattfinden soll, die ja dann beginnen soll an Pfingsten. Oder ist es hier eine Zurechtweisung? Das könnte es auch sein. Sie werden nicht umsonst Donnersöhne genannt. Das heißt, sie wussten vielleicht, was sie wollten und was sie da gefragt haben. Und vielleicht muss man solchen Leuten auch mal klar sagen, so nicht, meine Herren. Das ist es nicht. Jesus macht auf jeden Fall deutlich, wie es in seiner Gemeinde zugehen soll. Und ihr, das sind jetzt seine Jünger, aber das sind wir auch, die wir zur Jesu Gemeinde gehören. Und ihr habt es nicht nötig, eure Wertschätzung und Anerkennung auf Kosten anderer zu suchen. Wir haben es nicht nötig. Wir brauchen das tatsächlich nicht. Hopp oder top, das ist die Art außerhalb der Gemeinde. Das nennen wir Welt in unserer Gesellschaft, zu der wir natürlich auch gehören. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Nur zu sehr sind wir ein Teil dieser Gesellschaft. Gemeinde Gottes müsste eigentlich ein Gegenentwurf zu unserer Gesellschaft sein. Aber wir passen uns, glaube ich, mehr und mehr der Gesellschaft an als andersherum. Aber Jesus sagt, so soll es eigentlich nicht unter euch sein. Wie am Arbeitsplatz. Hire and fire. Die werden eingestellt und werden auch wieder rausgeschmissen. Ja? Solange funktioniert, okay. Wenn er nicht bringt, was er bringen soll, komm, geh heim, wir holen einen neuen. So soll es nicht unter euch sein. Wo Ellbogeneinsatz, Mobbing bis zum Krankwerden auftaucht. Wo ich mir selbst der Nächste bin und alles andere erst viel später kommt. Brutale Machtkämpfe, die ganz leicht und seicht beginnen, nur mit Worten, mit Gesten, unmerklich und sich dann immer mehr steigern können, immer deutlicher werden. Und diese Brutalität kann sich steigern bis zum IS-Terror, der sich über alles hinwegsetzt und niedermetzelt und tötet, was ihnen in die Quere kommt. Überspitze ich hier, überzeichne ich hier? Ich denke, es ist die Situation, es ist die Folge. Ihr habt das nicht nötig. Denn eure Sehnsucht nach Wertschätzung und Anerkennung hat euch Jesus schon längst beantwortet. In einer so großen Deutlichkeit an Liebe. Ihr seid geliebt und wertgeachtet bei Gott. Ihr müsst das nicht unter euch in Konkurrenz miteinander austragen, noch erkämpfen. Das ist nicht nötig. Deshalb soll es bei euch ganz anders sein. Wer unter euch groß sein will, der soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Das ist die neue, das ist die befreiende Gemeindeordnung. Das sind die Statuten der Gemeinde Jesu. Wir sollen einander dienen, wie Jesus uns gedient hat und immer noch dient. Doch kommen wir zu einem letzten. Unser Vorbild des Dienens ist Jesus Christus. Er ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen. Jesus ist kein Pascha, der andere für sich schuften lässt. Jesus ist auch kein Guru, der Leute für sich einspannt. Und er ist auch kein Rattenfänger, der die Menschen ins Verderben führt. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Mit diesem Wort erklärt Jesus seinen eigenen Weg. Und er ist dieser Menschensohn, von dem der Prophet Jona im Alten Testament schon spricht. Nicht der Prophet Jona, sondern der Prophet Daniel, Entschuldigung. Er wird Gericht halten über diese Welt, dieser Menschensohn. Diesen Menschensohn, diesen Weltenrichter, diesen Pantokrator, den haben die Israeliten so vor Augen. Auf diesen Menschensohn warten sie. Und das ist Jesus auch. Aber er ist auch noch ein anderer Menschensohn. Er hat noch eine andere Seite. Er ist der leidende Menschensohn, der auch zu dieser Persönlichkeit gehört, der für die schuldbeladenen Menschen ans Kreuz und in den Tod geht. Er gibt sein Leben für ein Lösegeld. Lösegeld, das ist ein Wort, das wir kennen, das in unserer Sprache heute noch benutzt wird. Das ist ganz aktuell. Lösegeld ist der Preis oder war der Preis zum Loskauf der Sklaven früher, der Kriegsgefangenen. Sklaven gibt es leider immer noch, auch wenn die einen anderen Namen haben. Kriegsgefangene gibt es immer noch. Leute werden gekidnappt und gedroht zu ermorden. Und was wird gefordert? Lösegeld. Dieses Lösegeld zahlt Jesus durch seinen stellvertretenden Opfertod und kauft damit die, die den Tod verdient hätten, aus der Sklaverei, aus der Kriegsgefangenschaft, aus dem Gekidnetsein der Schuld heraus. Er kauft sie frei. Er rettet uns aus der Verlorenheit und Gottesferne. Ein Ausleger hat das mal sehr schön formuliert. Er hat geschrieben, wer das Leiden des Menschensohnes versteht, hat Gott verstanden. Wer das Leiden des Menschensohnes versteht, der hat Gott verstanden. Dort und gerade nicht in dem himmlischen Glanz sieht er Gott ins Herz. Wer das begriffen hat, bei wem das ins Herz hineingegangen ist,
der wird zum Dienen fähig. Der wird zum Dienen auch bereit.
Einer, bei dem das, glaube ich, der Fall gewesen ist, und man könnte jetzt viele Beispiele anführen, aber ein Beispiel sehe ich in Albert Schweitzer. Er war ein evangelischer Theologe, großer Theologe, er war Arzt, er war ein sehr guter Organist und er war überzeugter Pazifist. Albert Schweitzer hat ein großes Herz für die notleidenden Menschen in Afrika. Deswegen ging er nach Afrika und baute in Lambarena ein Krankenhaus, das heute noch besteht. Noch heute werden dort Menschen geholfen, wird gegen das Leid gekämpft, im Namen von Albert Schweitzer, der das im Namen von Jesus Christus gemacht hat. Er ist so bekannt, dass wir auch ein Krankenhaus hier in Graz haben mit dem Namen Albert Schweitzer Krankenhaus. Dieser Albert Schweitzer hat Folgendes gesagt zum Thema Ruf in die Nachfolge Jesu. Er, damit ist Jesus gemeint, stellt uns vor die Aufgaben, die er meint immer noch Jesus, in unserer Zeit lösen muss. Er gebietet und diejenigen, welche ihm gehorchen, weise und unweise, wird er sich offenbaren in dem, was er in seiner Gemeinschaft an Frieden, an Wirken, Kämpfen und Leiden erleben dürfen. Und als ein unaussprechliches Geheimnis werden sie erfahren, wer er ist. Jesus erfahren und dann verstehen, was es heißt, dass er gedient hat. Und so sollen wir ihm folgen. Ich komme zurück. Es menschelt unter uns, das ist menschlich. Das ist so. Es wird sich wahrscheinlich nicht großartig ändern. Aber wir können dran arbeiten. Der Glaube ist bei jedem von uns unterschiedlich ausgeprägt. Manchmal etwas anders, manchmal völlig anders, wie bei meinem Bruder und meiner Schwester zu meiner Seite. Aber der Maßstab ist gesetzt. Die Gemeindeordnung ist von Jesus vorgegeben, so wie er sich seine Gemeinde, nicht unsere Gemeinde, seine Gemeinde vorstellt. Unsere Anerkennung und Wertschätzung stehen bei Gott außer Frage. Wir sind von Gott gewürdigt. Wir haben eine Menschenwürde, die uns Gott schenkt, weil er uns von ganzem Herzen liebt. Mehr brauchst du doch nicht. Wir sind von Gott geliebt und lernen, wie es immer mehr dazu kommen soll, dass wir uns auch untereinander annehmen, wie Christus uns angenommen hat zum Lob Gottes. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lob Gottes. Dient untereinander, so wie Christus euch gedient hat. Das ist der Aufruf Jesu heute an diesem Sonntag. So ruft er uns in die Nachfolge, so lädt er uns ein an seinem Tisch. Amen.